Willkommen bei 2 mit Kontext, vom Plenum zum Pferdle, dem neuen Podcast der Kontextwochenzeitung. Einmal im Monat sprechen wir über das, was die Landespolitik in Baden-Württemberg bewegt und schauen dorthin, wo Politik wirklich gemacht wird, hinter die Kulissen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In unserer zweiten Folge reden wir über den Anspruch der neuen Landesregierung, dass Baden-Württemberg effizienter wird. Welche Weichen wurden dafür gestellt und bedeutet mehr Effizienz nicht auch weniger Kontrolle? Zwischen Anspruch und Wirklichkeit heißt es auch für die SPD und ihre Doppelspitze. Wie immer bei 2 mit Kontext liefert uns meine Kollegin Johanna Henkel-Weithofer auch in unserer zweiten Folge Hintergründe, Einordnung und Ausblicke. Mein Name ist Linda Roth. Ich bin Journalistin und schreibe regelmäßig für die Kontext. Ich freue mich darauf, von dir, Johanna, mit Insider-Informationen und um die Landespolitik in Baden-Württemberg versorgt zu werden.
Und ich bin Johanna Henkel-Weithofer, Korrespondentin für Landespolitik seit vielen Jahren. Ich begleite politische Prozesse hier in Baden-Württemberg. Ich spreche mit vielen AkteurInnen hinter den Kulissen oder auf Pressekonferenzen und ich versuche, Entscheidungen und Entwicklungen einzuordnen. Und genau das wollen wir hier im Podcast mit allen teilen.
Es ist ja ganz schön viel passiert seit unserer letzten Folge, oder Johanna?
Stimmt, dabei waren sogar 2 Wochen Pfingstferien.
Und haben die Politikerinnen und Politiker Ferien gemacht und hingen ein bisschen ab? Was hast du beobachtet?
Das glaube ich schon. Ja, das glaube ich schon. Sie haben ein paar Tage Ferien gemacht und sie haben diese Ferien auch verdient. Der Wahlkampf war hart, die Sondierungsgespräche, wissen alle, die sich dafür interessiert haben, waren kompliziert. Und die Koalitionsverhandlungen ebenfalls. Da kann nicht schaden, die Köpfe freizukriegen.
Und was denkst du, ist das gelungen oder ist man trotzdem im Austausch geblieben?
Im Austausch sind sie sicher geblieben, ob die Köpfe frei sind, ob Anspruch und Wirklichkeit in Deckung kommen, das werden die nächsten Wochen zeigen.
Das Kernthema unserer heutigen Folge ist ja Effizienz. Das Effizienzgesetz ist ja, würde ich sagen, das zentrale Vorhaben der grün-schwarzen Landesregierung unter dem neuen Ministerpräsidenten Cem Özdemir und das Ganze bis zur Sommerpause. Hintergrund ist, es soll Bürokratie abgebaut werden für die Wirtschaft und die Kommunen. Ist das eine neue Idee der grün-schwarzen Landesregierung?
Tja, in Wirklichkeit ist ja so, dass schon die letzte Regierung und die vorletzte und die vorvorletzte und noch weiter zurück, dass viele Regierungen versucht haben, seit Anfang der 90er Jahre die Zahl der Vorschriften einzudämmen und die Verfahren zu vereinfachen. Du sagst, zum Nutzen von Wirtschaft und Kommunen, aber natürlich auch zum Nutzen von uns. Denk mal an die langen Schlangen in der Kfz-Anmeldungsstelle in Stuttgart. Also alle sollen was davon haben. War es aber eben auch, wie der Rückblick lehrt, dass das alles nicht so einfach ist und vielleicht sogar immer noch schwieriger geworden ist. Darauf kommen wir sicher gleich noch.
Naja, aber du hast ja jetzt gesagt, das ist die vorletzte, die vorvorletzte und die noch weiter zurückliegenden Landesregierungen schon probiert haben. Ne? Also, und gelungen ist es ja dann aber offensichtlich nicht.
Stimmt.
Wie kann man denn das erklären? Also.
Tja, gelungen ist es nicht. Ein Glaube an meine Fähigkeiten, das zu erklären, ehrt mich sehr. Das ist so ein bisschen wie die Lottozahlen, aber ich versuch's. Es geht immer um Regelungsdichte. Es geht darum, dass die Welt komplexer geworden ist, dass es viele Vorschriften gibt. Es gibt aber eben auch nicht nur diesen sogenannten Bürokratismus, wie es heute so oft heißt, sondern es gibt wahnsinnig viele sinnvolle Vorgaben im Arbeitsschutz, zur Gleichstellung, im Kampf gegen die Erderwärmung. Und es gibt von uns allen auch noch das Verlangen nach Einzelfallgerechtigkeit. Platt gesagt, wenn der Ast vom Nadelbaum deines Nachbarns bis auf deinen Balkon wächst, willst du so behandelt werden wie ein Hamburger oder eine Berlinerin? Oder wenn das Problem sogar irgendwann vor dem Europäischen Gerichtshof landet, dann auch wie eine Madrilenin oder ein Malteke. Und zur Antwort auf deine Frage gehören außerdem ganz nackte Zahlen, die ich recherchiert habe. Noble Aufgabe. 2014 gab es in der Bundesrepublik 1671 Gesetze mit 44.216 Einzelnormen, also Regelungen. 1600, knapp 1700. Nur mal, damit wir es uns im Hirn kurz merken. Und 10 Jahre später gab es knapp 1800, nämlich 1792 mit 52.155 Einzelnormen. Das heißt, von einer Explosion der Regelungen kann eigentlich gar keine Rede sein. Aber die Leute stöhnen immer lauter, die Wirtschaft stöhnt unter Druck auf eine neue Landesregierung, die sich das auch noch zum Schwerpunktthema zum Staat gemacht hat, ist riesig.
Dann aber das, was du jetzt sagst, dann ist das ja eher ein subjektives Empfinden der Leute. Weil das die Zahlen nicht aussagen.
Das stimmt, es ist subjektiv, aber natürlich ist es auch im Einzelfall kompliziert. Der Bäcker regt sich auf, wenn er die ganze Zeit die Temperatur seines Backofens dokumentieren will.
Fürs Gesundheitsamt.
Ja, oder berühmte Stuttgarter Gastronomen regen sich auf, wenn sie auch noch messen müssen, in welcher Temperatur der ohnehin gekühlte Fisch bei ihnen ankommt. Jedes Detail klingt absurd. Das ist so ein bisschen wie damals, als der EU unterstellt wurde, was gar nicht gestimmt hat, sie kümmere sich um die Bananenkrümmung. Aber tatsächlich ist es halt so, dass wie du richtig gesagt hast, dass Bürokratie auch ein Mittel gegen Kontrollverlust ist und auch dagegen, dass wir viel zu wenig wissen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ja, weil es ist doch auch wichtig für eine demokratische Beteiligung, oder? Also natürlich sehen wir die Sachen, die uns nerven, aber das schafft ja auch Gerechtigkeit. Also zur Vorbereitung auf unsere Podcast-Folge habe ich ein Essay gesehen oder auch tatsächlich gelesen von dem Stefan Kühn, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld, der so über Bürokratiekritik geschrieben hat. Und ich fand ganz interessant, dass er schrieb, dass es natürlich so ist, dass wir alle Pflichten haben, aber wir alle haben halt auch die gleichen Rechte. Und deshalb wäre es gar nicht, wie soll ich sagen, deshalb wäre es gar nicht sinnvoll, Bürokratie so sehr abzuschaffen, weil man müsste eigentlich Ja zur Bürokratie sagen, weil nur dann wäre es gerecht, sozusagen, also wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es geht um die partikularistische oder um die Bevorzugung einzelner Personen.
Einzelner Personen, ja, genau.
Genau. Da sind wir wieder bei deinem Balkon und dem Ast. Und selbstverständlich ist die Regelungs, wie schon erwähnt, die Regelungsdichte groß. Manche würden sagen, die Flut oder viele sagen inzwischen, die Flut von Vorschriften ist nicht mehr zu bewerkstelligen. Wenn wir es aber dann auf den Einzelfall herunterbrechen, und genau das werden wir sehen, wir reden ja vielleicht gleich noch drüber, wie die Landesregierung vorgehen wird, genau das werden wir sehen, wird es vielleicht sehr kompliziert, dann tatsächlich bei jedem Einzelfall oder bei ausreichend vielen zu sagen, das wird gestrichen. Da kommen wir zum Beginn unseres Podcasts. Es hat schon die letzte Regierung versucht und die vorletzte und die vorverletzte und so weiter und so fort. Ein gewisser Erwin, bayerischer Ministerpräsident Stoiber war mal Bürokratiebeauftragter der EU. Der hat jetzt auch keine sehr breite Schneise in die Vorgabenberge geschlagen.
Und klang der genauso willig und genauso dynamisch, dass es jetzt angegangen wird? Oder würdest du sagen, der Ton der Landesregierung ist schon ein bisschen ein anderer Schnack?
Jeder, der es angeht, klingt dynamisch. Es war sicher vor 30 Jahren ein bisschen anders, aber jeder wusste, dass er ein breites,
wirklich den festen
Brett
Willen
vor der Brust hat und hatte absolut den festen Willen. Wir haben als Landespressekonferenz unserer Arbeitsgemeinschaft für landespolitische Journalisten und Journalistinnen, wir haben viele Pressekonferenzen erlebt, wo dann früher auf Papier, so Berge von Papier präsentiert wurden, was jetzt anzugehen ist. Tja. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. 2026 ist es das größte Vorhaben zum Start der neuen Landesregierung.
Aber wir haben ja jetzt ein Zauberwort, ne? Ein Zauberwort der Politik, und es lautet Genehmigungsfiktion. Kannst du uns das einmal ganz kurz erklären und sagen, ob das was Gutes ist, was Sinnvolles ist?
Ein Zauberstab wäre ja besser, aber woher nehmen und nicht fehlen? Also,
oder Bibi Blocksberg, Zauberwort.
Ja, genau. Oder Bibi Langstrumpf. Ich male mir die Welt so, wie sie mir gefällt.
Ja, genau.
Tja, die Genehmigungsfiktion.
Muss man den an die Seite stellen.
Ja, absolut. Und hast was gemerkt? Zwei starke Frauen, aber das nur ganz nebenbei. Also, Genehmigungsfiktion, es geht so. Das gibt's schon im Baurecht. Baden-Württemberg ist da auch vorgeprescht. Seit einem Jahr gelten Bauanträge als genehmigt, wenn, Achtung, 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 über den vollständigen Antrag nicht innerhalb einer bestimmten Frist, das sind in der Regel 3 Monate, entschieden ist. Wohlgemerkt, der Antrag muss vollständig sein. Und dann kommt dazu, dass der Bauherr oder die Bauherrin weiterhin auch alle Pflichten beachten muss. Also Wasserrecht, Bodenschutz, Artenschutz, örtliche Bauvorschriften, Brandschutz und so weiter und so fort. Das heißt,
ja, hoffentlich, ne?
Dass die so ist es, Gott sei Dank. Das heißt aber, dass eine Fiktion häufig gar nicht so erstrebenswert ist, weil die Gefahr der Rechtsunsicherheit entsteht.
Aber das ist ja der Wahnsinn, ne? Also wie will die Landesregierung denn dann durch dieses Dickicht kommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das fragen sich viele in den Ministerien inzwischen selber. Sie sind aber alle sehr, sehr ernsthaft dabei, die Berichtspflichten, die für Verwaltung, für Bürger, für Wirtschaft und überhaupt bestehen, in ihrem Bereich zu durchforsten. Die Hoffnung ist, dass ein erheblicher Teil als überflüssig erkannt wird. Das ist aber die Hoffnung. Und dann muss jede Einzelne, die bleiben soll, begründet werden. Das ist ein bisschen aufwendig. Also wir bekämpfen Bürokratie mit einem aufwendigen Verfahren. Wenn es am Ende funktioniert, dann gibt
könnte man sagen,
sehr
man bekämpft Bürokratie. Könnte man sagen, man bekämpft Bürokratie wieder eigentlich mit bürokratischen Prozessen?
Ja, anders wird es aber nicht gehen. Man wird jetzt jede Regelung sich anschauen müssen und dann entscheiden. Ich sage mal ein Beispiel. Auch ich habe kürzlich einen Professor gehört, der sich mit dem Thema Berichtspflichten befasst hat. Und das hat mir auch ein Licht aufgesetzt, weil alle jammern über die Berichtspflichten. Wenn jetzt die Bäuerin oder der Bauer über den Nitrateintrag auf seinem Feld dem die zuständige Behörde ja vertraut, sonst würde sie diese Berichte ja nicht annehmen. Wenn der das nicht mehr machen muss, wer kontrolliert denn das dann? Stehen dann Kontrolleure regelmäßig auf den Feldern und kontrollieren? Oder fällt es erst auf, wenn schwarze Schafe zugegeben unser Grundwasser verseucht haben? Also ich finde, das ist sehr kompliziert. Und ich finde übrigens, wir könnten uns auch mal loben, dass wir uns dieses komplizierten Themas angenommen haben.
Boah, ist das
Kneckebrot
so?
Wird hier verteilt.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Ich
will es nicht schmälern, aber ist doch schon eher so Knäckebrot, was hier verteilt wird. Ja, genau. Schon,
ja,
oder?
Es ist kompliziert. Demokratie ist nicht einfach, aber ich kann nur an alle appellieren. Es ist leichter als gedacht, sich mit sperrigen Themen auseinanderzusetzen und darauf einzulassen, wenn man sich mit Einzelheiten befasst und die sich auch mal vor Augen führt, so wie wir in unserem Podcast.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu was anderem noch, ein wichtiger Bestandteil unseres Podcasts. Sag mal, Johanna, wie geht's denn dem Pferdle?
Du willst nicht sagen, dass wir jetzt so wunderbar für unseren Podcast geworben haben. Ich will es aber schon sagen. Also, dem Pferdle geht's gut. Das steht da rum. Du weißt, man kann, wenn man dran angreift, auch ein bisschen wackeln, aber es fällt niemals um. Und das Pferdle hat auch schon eine Landtagssitzung in überraschender Überlänge erlebt, weil über sehr viele Personalvorschläge geheim abgestimmt wurde.
Mhm. Und du hattest erzählt, dass das eine sehr lange Sitzung war, bei der ja auch das parlamentarische Kontrollgremium neu gewählt wurde, also die Besetzung, ne?
So ist es. Und die AfD wollte ins parlamentarische Kontrollgremium neue Mitglieder entsenden.
Darauf wollte ich hinaus, genau.
Und die demokratischen Fraktionen, der Landtag ist ja, wie er ist, nur zur Erinnerung, es gibt zwei sehr große Regierungsfraktionen, die gemeinsam eine Zweidrittelmehrheit haben und eine SPD mit 10 Abgeordneten, haben sich zusammengetan und verhindert, dass AfD-Abgeordnete ins parlamentarische Kontrollgremium einziehen. Wir werden uns sicher mal sehr intensiv mit dem Thema AfD befassen, wahrscheinlich schon bald, weil wir viel erleben werden mit dieser großen, stärksten Oppositionsfraktion, muss man einfach sehen. Es kann aber eine Mehrheit im Landtag selbstverständlich entscheiden, dass sie bestimmte Personalvorschläge nicht akzeptiert. Mehrheit ist Mehrheit.
Ja, klar.
Die Aufregung war groß.
Wollte ich auch gerade sagen, Mehrheit ist Mehrheit. Und wie hat die AfD darauf reagiert?
Also ja, höchst verärgert. Es steht ja dann auch immer im Raum, wir werden das prüfen lassen. Es steht uns eine sehr komplizierte Legislaturperiode bevor, weil diese Größe mit 35 Abgeordneten es nicht ganz einfach macht zu erklären, warum der AfD dieses oder jenes verweigert wird, zum Beispiel auch die Vorsitze in Fachausschüssen. Und es steht natürlich auch immer nur, oder es schwebt über allem, das inzwischen ja gesicherte Wissen, die Erkenntnis, dass die AfD selber alle diese Vorgänge nutzt, um im Netz und in ihrer Blase, in ihrer inzwischen großen Blase, massiv Stimmung gegen Grüne, CDU und SPD und gegen die Demokratie zu machen.
Wie war denn das im letzten parlamentarischen Kontrollgremium?
Die AfD war vertreten, aber die AfD hat sich auch entwickelt. Und die AfD ist schon in der vergangenen Legislaturperiode in verschiedenen Gremien, zum Beispiel im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung, nicht mehr vertreten gewesen, nicht vertreten gewesen. Weil sie die Landeszentrale ja durch Mittelkürzung de facto abschaffen wollte.
Okay, das heißt aber, dass jetzt in dieser Legislaturperiode Abgeordnete der Grünen, der SPD und der CDU im parlamentarischen Kontrollgremium Mitglieder
sind,
richtig?
So ist es, richtig. Aber eben nach der Verteilung und da nach der Sitzverteilung, da kommen wir schon nahtlos zur sehr schmalen, ich habe es ja gesagt, zur sehr schmalen SPD-Fraktion, wenn man da oben sitzt auf der Pressetribüne und da hinunterschaut und dieses ganz kleine Tortenstück von SPD-Abgeordneten sieht, die jetzt zu zehnt für die demokratische Opposition sorgen müssen, kann man sich vor Augen führen, bildlich sozusagen, was auf die zukommt.
Und du hast es schon gesagt, über die AfD werden wir noch oft und ausführlich reden müssen. Die SPD, habe ich gehört, die will ja jetzt vorpreschen.
Die SPD will vorpreschen. Es gab schon einen Entschließungsantrag am Ende der letzten Legislaturperiode der Fraktion, ein AfD-Verbotsverfahren insoweit vorzubereiten, als eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern sich zusammentun sollte, muss, um zusammenzutragen, was zusammenzutragen ist. Dieser Entschließungsantrag ist abgelehnt worden, weil Grüne und CDU der SPD vorgeworfen haben, das sei jetzt Show, da zum Ende der Legislaturperiode. Die SPD hat jetzt allerdings gekontert und auf dem Parteitag am vergangenen Wochenende hat der neue Vorsitzende, Rubin Meserosch, eben dieses AfD-Verbot einzuleiten, diese Forderung wiederholt. Und jetzt muss man sehen, wie die Neuen da konkret drangehen. Aber es kann sein, dass das ziemlich schnell funktioniert.
Und erzähl uns doch mal was über die neuen Köpfe der SPD. Du hast es schon gesagt, es war Parteitag. Und einen Namen hast du jetzt auch schon genannt. Es gibt aber einen zweiten, weil es ist eine Doppelspitze. Wir haben einmal jetzt den Robin Meserosch an der Spitze und noch eine Frau, richtig?
Ist richtig, eine Frau, eine Bundestagsabgeordnete aus Mannheim, die bei der vorletzten Bundestagswahl das letzte Direktmandat für die SPD in Baden-Württemberg geholt hat. Da sieht man auch, wie es der Partei geht, nämlich schlecht. Isabel Kadimatori, ich stolper immer noch, weil der Name lange Zeit falsch ausgesprochen wurde, übrigens so wie der von Cem Özdemir, aber jetzt sagen ja alle ganz wunderbar Özdemir. Also ja, Isabel Kadimatori
hat sich echt verändert.
Ja. Und die beiden versuchen jetzt eine Operation, die bei 5,5% gut gehen muss, weil viel Luft ist nicht mehr. Sie versuchen, die Flügel zusammenzuführen. Robin Meseros ist ein großer, für Parteienverhältnisse Star im Internet mit einer sechsstelligen Zahl von Followern, kommt vom linken Flügel. Und Isabel Kadimatori kommt aus Mannheim, kommt vom rechten Flügel, hat viel politische Erfahrung gesammelt. Und jetzt muss man mal schauen, ob dieses Experiment funktioniert. Es ist nicht nur diese Doppelspitze, sondern es gibt auch einen neuen Generalsekretär im Ehrenamt. Jan-Peter Röder, der war im Landtag als Abgeordneter, ist aber rausgeflogen. Und es gibt natürlich, wo bitte geht's hier zur Landespolitik? Meseros war im Bundestag, Kadimatori ist im Bundestag. Und es gibt ja noch die Landtagsfraktion, die ebenfalls einen Vorstand hat. Also es gibt ein bisschen viele Häuptlinge.
Und was traust du denen zu?
Tja, das ist auch eine sehr gute Frage, liebe Linda. Die müssen sich selber das Unmachbare zutrauen, denn die SPD pfeift finanziell aus dem letzten Loch. Das heißt, um's richtig darzustellen, noch nicht. Es gibt Rücklagen. Und der Schatzmeister, der in den Ruhestand gegangen ist am vergangenen Wochenende beim Parteitag, hat gesagt, einen Wahlkampf können wir uns noch leisten. Es kommen aber angesichts der Wahlergebnisse, die ja ausschlaggebend für die Parteienfinanzierung durch die öffentliche Hand ist, kommt wahnsinnig wenig Geld. Und das wird brutal. Die SPD ist in der Fläche unglaublich ausgedünnt. Und Dorothea Gliche-Behnke, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die in diesem Mitgliederentscheid, den die SPD der Wahl der neuen Spitze ja vorangestellt hat, die in diesem Mitgliederentscheid auch angetreten ist, hat einen Satz gesagt, der wirklich nicht nur Genossen und Genossinnen, sondern eigentlich auch Demokraten und Demokratinnen schmerzen muss. Denn sie sagt, wir müssen nicht mehr rumrennen wie eine Volkspartei, weil wir sind keine mehr. Und das müssen wir als allererstes akzeptieren, um überhaupt richtig zu analysieren, wie wir wieder aufsteigen können.
Das ist sehr schmerzhaft natürlich. Ne?
Bitter, bitter, bitter.
Ganz
jetzt
bitter.
Reden wir über was Erfreuliches. Zuerst das Knäckebrot mit der Effizienz, dann die traurige SPD. Was kommt jetzt, liebe Linda?
Und dann sagst du, die Pfeifen aus dem letzten Loch.
Tja.
Ja, was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt tatsächlich was ganz Cooles eigentlich, etwas Erfreuliches. Unsere Rubrik unter uns, Johanna. Und das Thema der Rubrik diesmal ist etwas mit Partystimmung, ne? So kann man es sagen. Weil
so.
Wo ist denn in den kommenden Wochen the place to be für Politikerinnen und Politiker aus Baden-Württemberg?
Auf der Stallwächterparty in Berlin. Und das Schöne ist ja bei weitem nicht nur für Politiker und Politikerinnen aus Baden-Württemberg. Die Stallwächterparty ist ein Highlight geworden. Hat sich, wenn die Erfinder dieser Geschichte das heute erleben würden, sie sind
alles
tot.
Kannst du uns mal so erklären, woher der Begriff auch kommt, Stallwächterparty?
Ich hätte jetzt fast gesagt natürlich, aber das klingt total überheblich.
Selbstverständlich kann ich.
Jawohl, ich kann. In den 50er Jahren in Bonn hat die Baden-Württembergische Landesvertretung, das waren Büros, also keine edlen Bauten oder Häuser, sondern jedes Land hatte Beamte in Bonn, um zu beobachten, was in der Bundespolitik so los ist und auch eigene Interessen geltend zu machen. Und die baden-württembergische Landesvertretung hatte die Idee, für alle, die nicht in Ferien gefahren sind, also für die, die den Stall bewacht haben, für die Stallwächter eine Party zu machen. Das war das einfachste Grillfest der Welt, das du dir vorstellen kannst, gefüllt mit irgendwelchen Holzstäben und Würsten, die ins Feuer gehalten wurden.
Und schon also quasi vergleichbar Zeiten mit heute, oder?
Absolut. Heute sind es 2000 Leute.
Und alle halten die Würstchen über den Grill.
Ja, da gibt's alles, was das Herz begehrt, von der veganen Maultasche bis zur Bodenseefälchen, wunderbare Weine aus Württemberg und Baden und so weiter und so fort. Das Land hat inzwischen Sponsoren. Es ist ein richtiger, cooler Treffpunkt geworden, auch wenn's unter dem Dach, dass im Garten der Landesvertretung gespannt wird, immer ziemlich heiß ist. Es kommen Kanzlerinnen und Kanzler, es gibt Geschenke. Angela Merkel hat mal ein Bienenhotel dabei gehabt.
Und, dabei? Als Gästin genau, mitgebracht, oder?
Als Gästin mitgebracht und es gibt einfach
hier sind meine Bienen.
Eine gute Stimmung und wer nicht dabei war und sich nachher erzählen lässt, wie es war, findet, ach, da hätte ich dabei sein müssen. Manche, vor allem wenn der Tag so heiß sein sollte wie gerade, manche, die dabei sind, das gehört allerdings auch zur Wahrheit, denken sich dann, na bumm, der Rummel ist aber riesig hier.
Das heißt aber im Ergebnis, der Name ist geblieben zu den Anfängen, ne, Stallwächterparty, aber wirklich vergleichbar ist es nicht mehr zu damals, oder?
So ist es. Ja, das kann man sagen. Es ist natürlich ein Sommer-Event geblieben, das stimmt auch, aber es ist jetzt eine richtig große Sause.
Gehst du auch hin?
Ich gehe hin. Das kann ich mir nicht entgehen. Ich bring natürlich Neuigkeiten mit.
Ja, und genau, danke.
Das erste Mal Ministerpräsident Cem Özdemir muss man erlebt haben. Das erste Mal Ministerpräsident Winfried Kretschmann war übrigens auch nicht schlecht, weil sein Vorgänger Stefan Mappus und dessen Team im Staatsministerium und auch in Berlin hatten die Stallwächterparty noch geplant. Und das Fest hat immer ein Motto oder eine Idee, die dahinter steckt. Und die damals war, dass die Landesvertretung war dekoriert wie eine Autobahnraststätte. Also es waren so große Autobahnwegweiser und zwar skurril und viele Leute haben natürlich sehr gelacht, dass ausgerechnet der erste grüne Ministerpräsident weltweit mit seinem Verhältnis zum Individualverkehr jetzt da quasi in einer Autobahnraststätte gelandet ist. Aber er hat es mit, mit Fassung getragen.
Aber es war... Das war noch die Idee der vorherigen
Vorgänger CDU, CDU und FDP, ja, genau.
Ja, der hatte ja eh viele gute Ideen, ne? Also da ist es vielleicht dann gar nicht überraschend, dass der aus der Stallwächterparty einen Besuch auf einer Raststätte macht.
Ja, das kann man sagen. Über Stuttgart 21 werden wir auch im Bälde noch ausführlich reden. Das bietet sich an und da werden wir auch die Rolle von Stefan Mappus und anderen beleuchten. Jetzt kommen wir noch mal zu den Versprechen.
Ich möchte aber an der Stelle sagen, dass ich sehr gerne Stuttgart 21 schon in dieser Folge gemacht hätte, aber du wolltest das nicht. Du hast gesagt, nein, wir sparen uns das auf, weil wir beobachten das noch ein bisschen.
Ich finde, die Mischung macht's. Wir machen jetzt Anspruch und Wirklichkeit. Schon Effizienzgesetz war nicht ganz einfach, dann die arme SPD. Und man braucht für Stuttgart 21 wirklich etwas Zeit und vielleicht auch ein bisschen Herzblut. Und wir versprechen, dass wir unsere Versprechen halten. Wir versprechen übrigens auch, dass wir unser Versprechen aus dem letzten Podcast halten.
Genau. Gute Überleitung, vielen Dank. In unserer vergangenen Folge, da haben wir versprochen, eben nochmal genauer auf den Geschäftsverteilungsplan zu schauen. Und erklär uns doch bitte mal, was das ist und wie sich der verändert hat?
Tja, das muss am Ende ja irgendwie alles aufgehen. Also, alle erinnern sich, Manuel Hagel will auf Augenhöhe regieren. Das heißt, es muss, das ist ja auch völlig nachvollziehbar und aus seiner Sicht absolut zu erfüllen von den Grünen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Es müssen gewichtige Zuständigkeiten bei der CDU landen. Die sind bei der CDU gelandet, konzentriert auch in seinem eigenen Haus im Innenministerium mit der zusätzlichen Zuständigkeit für Europa. Er ist auch noch Beauftragter für religionspolitische Fragen und interreligiösen Dialog.
Also, und wie passt das zusammen?
Das müssen die Häuser, in dem Fall das Haus, aber wir kommen ja auch noch zu anderen, das müssen die Häuser dann lösen. Baden-Württemberg hat sich mal geleistet, weil es ja aufgehen muss zum Schluss und es dann irgendwie Restanten gibt, mit denen es nicht aufgeht, hat sich Baden-Württemberg mal ein Ministerium geleistet zwischen 92 und 96 mit den Zuständigkeiten für Frauen, Familie, Weiterbildung und Kunst. Und weil wir uns das am Anfang nicht merken konnten, wurde dann der Satz geprägt für Frauen. Für Frauen mit Familie ist Weiterbildung eine Kunst. Also Sammelsurium. Und jetzt gibt es wieder so ein Sammelsurium. Was macht der Sport bei Wohnen? Da kann man genauso sagen. Wie passt das wie im Innenministerium
genau,
zusammen
ja, das ist
mit
ja auch
Europa?
Verrückt.
Da müssen die Abteilungen und die Referate in den Häusern, die müssen das jetzt lösen. Es ist Arbeit ins Soziale gewandert von der Wirtschaft. Da kann ich mal in Klammern kurz auch noch was sehr Positives erzählen zum Sozialministerium.
Nein, warte mal noch. Ich warte noch. Du weißt es noch nicht. Ich habe es mir durch handschriftlich mal wieder notiert, aber du willst und ich komme darauf zurück.
Du kannst Gedanken lesen.
Wunderbar.
Heimat ist neu im Namen des Landwirtschaftsministeriums. Man kann sagen, die Agenten waren da immer beheimatet. Jetzt wird es auch im Namen hervorgehoben, was die Bedeutung hebt. Und die Staatsmodernisierung bleibt als Schwerpunkt, ist jetzt aber, siehe Effizienzgesetz und anderes, ist jetzt aber neu gravitätisch bewertet. Und die ist im Staatsministerium und verantwortlich ist, um mal noch einen Namen reinzuschmeißen, Jörg Kraus, der wahrscheinlich die ungewöhnlichste Karriere in der baden-württembergischen Beamtenschaft hat.
Kann ich ganz kurz was fragen, bevor wir auf Jörg Kraus zu sprechen kommen näher? Und zwar,
das ist doch selbstverständlich.
daran, dass die Staatsmodernisierung ein Schwerpunkt ist und im Staatsministerium angegliedert ist, sieht man daran die Wichtigkeit, würdest du das sagen?
Klar, absolut.
Nicht, also Chefsache.
Chefsache. Jetzt kommen wir nochmal zu Europa. Europa war auch im Staatsministerium. Winfried Kretschmann war das sehr wichtig. Europa ist jetzt ins Innenministerium gewandert und ist jetzt im Innenministerium Chefsache. Also man sieht schon, wer welche Schwerpunkte setzen möchte. Ich komme nochmal auf Jörg Kraus zurück. Ich mache es auch kurz, aber es ist wirklich ein lohnender Blick. Das ist ein Polizeibeamter, der über die Angebote des Aufstiegs und der Qualifizierung in der Polizei Karriere gemacht hat, der, wenn ich mich richtig entsinne, ich hoffe, ich tue ihm nicht Unrecht, aber ich bin ziemlich sicher, dass er damals entweder der Soko-Chef oder in der Soko war, als die Kinder des Drogeriekönigs Schlecker entführt wurden. Und er ist dann in die Verwaltung gewechselt, hat es bis zum Amtschef im Finanzministerium gebracht und ist in Ruhestand gegangen. Und über einen Umweg im Innenministerium kam er im Staatsministerium an und eigentlich dachten viele, er geht jetzt wieder in die wohlverdiente Pension. Aber Pustekuchen, er hat den dritten Frühling und ist so begeistert von der neuen Aufgabenfülle und er bleibt.
Okay, das heißt aber, den Abriss der Biografie oder beruflichen Werdegang, den du uns gegeben hast, zeigt auf jeden Fall einen sehr krisenfesten Mann, würde ich sagen.
Absolut, und erfahren.
Und einer, der viel Erfahrung gemacht hat, oder?
So ist es.
Also wahnsinnig viel Erfahrung, viele Stationen auch schon in der Politik gemacht. Und war das denn
erfahren ohne Ende.
War das denn Cem Özdemir besonders wichtig, dass er das macht? Also gilt er als Favorit?
Ja, schon. Es ist Kontinuität. Der war sehr geschätzt vom Ministerpräsidenten davor, AD heute, Winfried Kretschmann. Und es ist sinnvoll, mit solchen Kontinuitäten, die Unruhe, die ja jetzt ohnehin in den Häusern ist, wenn ich an die Geschäftsverteilung denke, die große Unruhe zu zähmen, indem da Leute sind mit einer großen Erfahrung und mit dem Wissen vor Ort in ihrem Haus, worum es geht.
Jetzt hast du nochmal eine schöne Brücke geschlagen zu den Ministerien. Und ich möchte jetzt ganz kurz tatsächlich auf Sozialministerium zu sprechen kommen. Die Aufgaben, die die haben, sind ja auch sehr umfangreich. Und Gesundheit ist ja jetzt auch ein großes Thema gewesen. Und ich weiß, dass ich glaube, letzte Woche war es oder so, fandest, dass Oliver Hildenbrand das ganz gut gemacht hat alles, ne? In den letzten Wochen?
Linda überrascht mich mit ihren handschriftlichen Aufzeichnungen. In der Tat, Oliver Hildenbrand ist der Minister mit seiner Staatssekretärin Petra Krebs, beide sind Grüne, ist der Minister und kann man nur sagen, unter der Rubrik Wo bleibt das Positive, ist auch schön, das zu berichten, über den es nur Positives zu hören gibt. Wird dann ja so herumgefragt, wie läuft's in den Häusern, was tut sich. Journalisten und Journalistinnen kennen natürlich viele Beamte, Spitzenbeamte. Mhm. Das ist ja auch der Reiz dieser landespolitischen Begleitung. Und Oliver Hildenbrand, der ja auch schon mehrere Interviews gegeben hat, wird rundweg gelobt. Und ich habe wirklich mit langjährig kann man nicht steigern, aber ich habe mit längstjährigen MitarbeiterInnen und Beschäftigten im Sozialministerium geredet und die sagen, da ist so eine tolle Stimmung.
Ja, das ist schön.
Und das ist doch wunderbar zu hören und das ist jetzt auch
auf jeden Fall. Also, und wir erzählen mal was richtig Positives, also ganz ohne das nochmal einzuschränken oder aber oder so.
So ist es und ohne Zweifel ist das jetzt auch gar nicht, das hat jetzt ja noch gar nichts mit, ist der ein linker Grüner oder ist der ein sozialpolitisch interessierter CDUler zu tun, sondern das ist einfach ein Mensch, der offensichtlich in der Lage ist, auch als Hierarch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ordentlich umzugehen und eine sinnvolle Arbeitsatmosphäre im Haus entweder zu schaffen oder zu erhalten.
Da sind wir ja mal gespannt, was wir so aus den anderen Häusern hören, ne? Was du uns da so mitbringst, wie da die Stimmung so ist und wie es da so angelaufen ist.
Ja, das ist wahr. Es sind ja bis zur Sommerpause noch ein paar Wochen und es sind ja auch noch ein paar Landtagssitzungen und es gibt sicher noch eine Reihe von Pressekonferenzen und natürlich die Gespräche im Landtag. Und da wird einiges herauszufinden sein.
Verrat uns doch mal, ich habe das vorhin nicht mehr geschafft zu fragen, aber wir hatten es ja vom Pferdle als Treffpunkt, ne? Als den Treffpunkt, den alle kennen. Aber es gibt ja auch noch Orte für informelle Unterhaltung im Landtag, richtig?
Ja, jedenfalls nicht das Pferdle, weil dann sieht ja jeder, mit wem man redet. Übrigens auch eher nicht die wunderbare Terrasse im Landtagsrestaurant, da sieht es auch jeder, sondern es gibt Büros, es gibt Säulen, man kann sich auch mal hinter einer Säule kurz treffen und es gibt ein Kellergeschoss, also ein Untergeschoss, es gibt einen Durchgang unter der Konrad-Adenauer-Straße der mit einem wunderbaren Kunstwerk ausgestattet ist, mit einem Blitz, also für Geistesblitze, wer auf der Suche nach Geistesblitzen ist,
der geht dahin.
Kann sich da mal inspirieren lassen. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Bestimmt ein Hotspot, auch, je nachdem.
Auch clandestin miteinander zu reden. Früher gab es sogar einen Tischtennisraum. Man glaubt es nicht, es wurde sehr viel Tischtennis gespielt im Landtag. Es gab wirklich unglaublich versierte, regelrecht Profi-Tischtennisspieler, einen südbadischen SPD-Abgeordneten Walter Karoli. Franz Untersteller, der frühere Umweltminister, hat unglaublich lang sogar noch Liga gespielt. Fritz Kuhn, Stuttgarts früherer Oberbürgermeister, war ein unglaublich aktiver Tischtennisspieler. Und der Tischtennisraum war auch praktisch, um sich auszutauschen. Der ist heute leider Lager.
Und wo der Tisch, die da gerne Tischtennis zocken.
Wo der Tisch hin verschwunden ist, werde ich recherchieren und ich verspreche, dass ich es in der nächsten Folge erzähle.
Vielleicht steht er in irgendeinem Ministerium. Vielleicht wird irgendwo gerne Tischtennis gespielt. Okay, jetzt noch unsere letzte Rubrik. Gib uns noch ein bisschen Kontext, Johanna. Ein Ausblick über die nächsten 4 Wochen bis zu unserer nächsten Folge und aber dann auch zur Sommerpause.
Es wird dicht gedrängt. Es müssen die Fachausschüsse jetzt sich genauso sortieren und schauen, wie Anspruch und Wirklichkeit in Deckung kommt. Welche Politikerinnen in den Fraktionen welche Themen übernehmen, ist fraktionsintern schon geklärt. Und dann muss die Regierung auf die Tube drücken. Es stehen schwierige Haushaltsverhandlungen an. Es gibt die ersten Eckpunkte zum Thema, wie wird's Geld verteilt. Du weißt, dass es Prioritäten übers Effizienzgesetz hinaus insofern gibt, als auch Geld in die Hand genommen werden soll für das kostenlose letzte Kita-Jahr. Und dieses erste Ausdiskutieren von wo geben wir Geld aus, wird zeigen, wie gut die Regierung den Staat absolviert. Manuel Hagel hat kürzlich mal gesagt, es kommt ganz da viel in einem Journalistenhintergrund, es kommt ganz viel darauf an, dass man das richtig zuknöpft, wie bei einem Hemd, bei dem auch nicht mit dem falschen Knopf und dem falschen Knopfloch oder dem falschen Knopf im falschen Knopfloch beginnen darf. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild.
Und mit diesem Bild von Manuel Hagel würde ich sagen, beenden wir unsere zweite Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Johanna. Das war 2 mit Kontext vom Plenum zum Pferdle, ein Podcast der Kontextwochenzeitung. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann bleibt gerne dran, abonniert ihn am besten, sicher ist sicher. Und wir verraten euch natürlich in der nächsten Folge wieder, was hinter den Kulissen der Landespolitik passiert ist. Und bis dahin bleibt alle schön kritisch.
Perfekt.